so ein Kind verändert komplett alles.
Das ist schön. Ja, die war ganz verliebt.
Bei meinen Kindern, es war auch ganz interessant, was das Thema mit denen gemacht hat.
Wie bist du emotional damit umgegangen?
Das war ein richtiges Anfängerkind.
Also ganz klar verändert haben sich die Nächte.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format Nachgefragt reden wir mit ExpertInnen und Gästen. Dabei teilen sie ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit uns, insbesondere zu Finanz- und Versicherungsthemen. Das soll dich inspirieren und befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung.
Ich bin Anja Werner, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 12 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 10 Jahren bei Verwendo.
Hallo Helene.
Hi Anja.
Helene, heute habe ich uns mal einen Gast mitgebracht. Das ist nämlich eine ganz liebe Freundin von mir und die hat sich entschieden, Pflegemama zu sein zu ihren beiden leiblichen Kindern. Und diese Geschichte und alles, was damit zusammenhängt, finde ich, ist ein super Thema für unseren Podcast. Was denkst du?
Klingt super. Ich habe ganz viele Fragen.
Okay. Hallo Mion, wie schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch, hier zu sein.
Mion, ihr habt ja gerade bis vor ein paar Tagen ein Pflegekind bei euch gehabt und jetzt schmerzlich wieder abgeben müssen. Ich hatte die Chance, das Pflegekind kennenzulernen. Und wir fragen uns natürlich, wie ihr auf die Idee gekommen seid, Pflegeeltern zu werden.
Ja, da muss ich tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Ich denke, der ursprüngliche Gedanke war damals die ständige und auch irgendwie quälende Frage, wollen wir noch ein drittes Kind kriegen nach unseren 2 Töchtern, die, weiß Gott, auch nicht unbedingt einfach waren, gerade auch als Baby. Das war schon sehr herausfordernd. Aber irgendwie kam für mich eine weitere Schwangerschaft und auch dieses erste Babyjahr, ja, das kam für mich nicht so ganz in Frage. Es war jetzt nicht so ein freudestrahlendes, überzeugtes Ja, wir wollen unbedingt. Aber auf der anderen Seite war das Thema halt auch noch nicht abgeschlossen. Also es war halt nicht so klar, eben kein drittes Kind zu kriegen. Und dann haben mein Mann und ich uns halt auch viel darüber ausgetauscht. Er hat die Dinge ähnlich gesehen. Er hat auch die ersten Babyjahre und auch die Schwangerschaft als nicht unbedingt die angenehmste Zeit empfunden. Und er hat in seinem entfernteren Bekanntenkreis auch jemanden, die sind Pflegeeltern, also Vollzeitpflegeeltern. Und dann hat er dieses Thema mit nach Hause gebracht und gesagt, pass auf, wir setzen uns einfach mal damit auseinander und gehen mal den Weg und dann gucken wir mal, wie weit wir gehen und ja, ob das überhaupt was für uns ist. Und dann haben wir halt angefangen, uns zu bewerben. Genau. Und dann ursprünglich dachten wir halt auch eher an Vollzeitpflege, sprich ein Kind dauerhaft bei uns aufzunehmen, das dann, also rein rechtlich betrachtet, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahr bei uns lebt, damit wir tatsächlich auch die Entwicklung miterleben von diesem Kind. Aber dann hat sich während des Prozesses das halt ein bisschen anders ergeben, weil man dann halt auch entsprechende Einblicke kriegt, sich mehr mit der Frage auch auseinandersetzt, nicht nur, ob wir das wollen, sondern ob es überhaupt zu uns als Familie passt. Genau, und das war dann aber immerhin der Beginn unseres Prozesses.
Ja. Welche Formen von Pflege gibt es denn? Also du hast gesagt Vollzeitpflege, da habt ihr euch gegen entschieden. Was ist dann die andere Alternative?
Also ich glaube, also ich habe mich jetzt nicht bundesweit mit dem Thema befasst. Das ist halt insgesamt auch Ländersache. Jetzt für uns hier in Hamburg gibt es auch verschiedene Pflegeformen. Ich glaube, in anderen Bundesländern ist es ungefähr ähnlich. Also neben der Vollzeitpflege, sprich eine unbefristete Unterbringung, also geplant natürlich, die halt unter Umständen dann bis zur Volljährigkeit bestehen bleibt. Natürlich besteht auch da immer das Restrisiko, dass das Kind wieder zurückgeführt wird oder anders untergebracht wird. Das ist halt die Vollzeitpflege. Es gibt noch Verwandtenpflege. Da wird das Kind dann durch nähere Verwandte wie Tante, Onkel oder Großeltern gepflegt. Die Bereitschaftspflege, dafür haben wir uns letztendlich dann entschieden, ganz bewusst, nachdem ich in erster Linie auch gesagt habe, die Vollzeitpflege, das passt jetzt derzeit nicht zu uns als Familie. Das bedeutet dann halt, dass es eine kurzfristige und halt auch eine befristete Aufnahme von Kindern ist, die quasi aus akuten Krisensituationen herausgenommen werden müssen. Also wo es dann halt wirklich von heute auf morgen oder vielleicht sogar von Stunde zu Stunde dann entschieden wird, das Kind muss da raus. Und bevor man das Kind in einem Kinderschutzhaus unterbringt, ist es natürlich für das Kind immer besser, wenn es feste Bezugspersonen gibt. Und daher dann wird bevorzugt halt die Bereitschaftspflege gesucht. Das machen wir. Und dann gibt es noch die Sonderpflege. Das ist dann also für Kinder, die spezielle Bedürfnisse haben, wie zum Beispiel bestimmte Behinderungen oder halt chronische Erkrankungen.
Klingt echt anspruchsvoll. Ganz besonders auch die Bereitschaftspflege, finde ich. Klingt nach einer großen Herausforderung.
Ja, man muss halt, wie das Wort auch schon sagt, bereitstehen. Ne? Also wir sind entsprechend ausgestattet. Es kann halt sofort losgehen. Im Falle unseres letzten Pflegekindes gab es anfangs immer so ein Hin und Her. Und dann irgendwann hieß es, so, jetzt ist es soweit. Ich habe den Anruf, ich glaube, um 9:30 bekommen. Und dann ist das Kind um 11:30 bei uns gewesen.
Wahnsinn. Ja. So schnell. Ja. So klick. Und warum habt ihr euch gerade für Bereitschaft entschieden dann?
Man wird schon sehr intensiv auf das Thema vorbereitet. Man besucht halt ganz viele Seminare etc. Und wir haben ursprünglich den Weg beschritten, halt die Vollzeitpflege uns näher anzuschauen. Und da kam mir dann aber irgendwann plötzlich der Gedanke, wenn dieses Kind, das vielleicht als Säugling oder als Kleinstkind zu uns kommt, irgendwann älter wird, sich seines Päckchens bewusst wird, weil man wird das Kind halt auch mit seiner eigenen Geschichte konfrontieren. Also man möchte nicht, dass das Kind irgendwie denkt, es wohnt in einer rosa Wolke und alles ist schön und gut, und aber ne, sondern es wird auch damit konfrontiert. Bestenfalls hat es halt auch noch Kontakt zu seinen leiblichen Eltern. Mhm. Und dann dieses Kind halt mit zunehmendem Alter vielleicht sich des Päckchens und des Rucksacks, das es mit sich schleppt, bewusst wird, ja, vielleicht gewisse Probleme mit nach Hause nimmt, die wir vielleicht handeln können, aber meine jüngere Tochter dafür vielleicht auch noch zu bedürftig ist. Also sie hat schon so eine gewisse, vielleicht ist es so eine typische Zweitgeborenen-Egozentrik oder so, aber sie braucht auch ein bisschen mehr Betüdelung. Und da war halt der Gedanke, dass es ihr wahrscheinlich nicht gut tun wird, wenn dieses Kind dann auch entsprechend viel Raum braucht, was natürlich seine absolute Berechtigung hätte. Aber ob sie dann damit klarkäme, das habe ich dann irgendwie in Zweifel gestellt. Und während des Seminars wurden natürlich auch die anderen Pflegeformen beschrieben und dann halt unter anderem die Bereitschaftspflege, wo die Hürden etwas höher liegen, die wir aber erfüllt haben. Und da haben wir halt gedacht, ja, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir halt erst einmal Säuglinge zu uns aufnehmen, weil bei Säuglingen meine jüngere Töchter wahrscheinlich noch eher in der Lage ist, eine entsprechende Empathie aufzubringen. Und die Realität, also das letzte Pflegekind, das wir jetzt hatten, das war 5 Monate alt, also 4, als es zu uns kam. Und da hat sich das dann letztendlich auch bewahrheitet. Also die Bedenken, die ich vorher hatte, die wurden in irgendeiner Weise bestätigt, beziehungsweise andersrum. Also das, was ich gedacht habe, was gut ist, also das Positive, das hat sich bestätigt, weil die Kleine hat hat das Baby wirklich also so verliebt.
Ja, die war verliebt.
In das Baby.
Ja. Ja, die war ganz verliebt. Die wollte das Baby immer rumtragen. Süß. Das war so süß.
Was sind denn die Voraussetzungen für Bereitschaftspflege und Vollzeitpflege?
Also grundsätzlich, wenn man sich entschließt, Pflegeeltern zu werden, muss man halt wirklich sich komplett durchleuchten lassen. Also man bewirbt sich, man führt Gespräche und noch mehr Gespräche, erweitertes Führungszeugnis, Gesundheitszeugnis vom Amtsarzt, Drogenscreening, Schufa-Auskunft, Einkommensnachweise, also diverse Dinge. Also man muss sich da wirklich einmal nackig machen. Dann der Besuch von mehreren Seminaren, also ein Infoabend, Basisseminar und dann halt je nachdem, welche Pflegeform du machst, dann nochmal eine spezifischere Schulung. Man muss so einen Lebensbericht schreiben und man kriegt Hausbesuche, wo geguckt wird, ob die Wohnsituation überhaupt passend ist für so ein Pflegekind. Also sprich, es muss groß genug sein. Also man lernt sich persönlich kennen. Man erzählt von seinen eigenen Werten, von den eigenen Ressourcen. Man schafft eine Vertrauensbasis zu, ja, den jeweiligen Mitarbeitern, die dich besuchen. In dem Fall unsere zuständige Fachkraft beim Pflegekinderdienst. Die kommt dann halt auch nach Hause, schaut sich alles an, lernt alle kennen und genau, möchte da halt ganz genau hinschauen. Also man möchte sich wirklich sehr, sehr sicher sein, dass man passt, dass man es will und dass es auch für das Kind gut genug ist. Bei der Vollzeitpflege muss man als Pflegeperson, als Hauptpflegeperson nenne ich es mal, 25 Jahre alt sein und der Partner sollte mindestens 21 Jahre alt sein und der Altersunterschied zwischen Pflegekind und Pflegeeltern sollte 50 Jahre nicht überschreiten. Das ist bei der Vollzeitpflege. Ist ja auch irgendwie logisch, ne? Wenn das Kind 18 ist und man ist selber dann schon hochbetagt, dann weiß man nicht, ob es da noch so passt. Dann bei der Bereitschafts- oder auch bei der Sonderpflege, da gibt es keine festen Altersgrenzen. Entscheidend sind da die Bedürfnisse des Kindes und ob man denen nachkommen kann. Aber bei der Bereitschaftspflege, und ich glaube, das ist so ein Knackepunkt, da sollte die Hauptbetreuungsperson nicht berufstätig sein. Bestenfalls. Also nach Absprache sind gewisse Ausnahmen möglich, aber bestenfalls halt nicht. Und das trifft halt gerade jetzt hier in dieser Stadt, die doch sehr teuer ist, in den wenigsten Fällen zu.
Für die wenigsten
genau.
Zu.
Also alleinstehende Personen, die können ebenfalls Pflegeeltern werden, aber die sollten tatsächlich dann auch ihre eigenen Ressourcen ganz realistisch einschätzen. Und ja, ansonsten ist auch, also spielt dann halt auch keine Rolle, ob du in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebst oder halt mit dem jeweils anderen Geschlecht.
Das ist schön, dass wir da zumindest keine Unterschiede mehr machen als Gesellschaft. Das finde ich gut.
Nee, genau.
Und auch, genau, ich hatte auf dem Spielplatz mal eine alleinstehende Frau kennengelernt, die auch ein kleines Kind in Vollzeitpflege übernommen hat und auch erzählt hat, dass sie sich das lange überlegt hat und dann ja auch die Möglichkeit hatte, Elternzeit zu nehmen, ein Jahr. Ja, das finde ich auch schön, dass auch das geht. Quasi, also das ist nicht, dass wir nicht von so einer heteronormativen Zweier-Personen-Familie ausgehen. So, also die Wahrheit, wenn wir jetzt mal so 10, 12, 1000 Jahre zurückgehen, sah halt auch einfach anders aus. Da war Familie nicht eine Zwei-Personen-Geschichte.
Ja, das stimmt. Aber die Gesellschaft ist halt jetzt so und letztendlich sind die Zahlen auch entsprechend. Also es gibt so wenig Pflegefamilien und da wird auch ordentlich geworben und ja, also insofern muss man sich da halt auch ein bisschen öffnen und das ist dann irgendwie auch fehl am Platz, dann immer noch an seinen alten Gesellschaftswerten festzuhalten oder so, ne? Also ich denke mal, das Öffnen in gewisse Richtungen, das ist halt auch irgendwo notwendig. Also.
Und total schön. Ich meine, wie viele gleichgeschlechtliche Paare gibt's, die sich Kinder wünschen, aber eben aufgrund der Gleichgeschlechtlichkeit das jetzt nicht so einfach ist, dann ist es mit In-vitro schwierig, weil das halt nur für ja, Hetero-Beziehungen übernommen wird von der Krankenkasse. Also da wird es quasi gleichgeschlechtlichen Paaren jetzt mit nicht entsprechend finanzieller Ausstattung auch wirklich schwer gemacht, sich den Kinderwunsch zu erfüllen, der halt, wie wir wissen, unabhängig vom Geschlecht ist und unabhängig von der sexuellen Ausrichtung.
Ja, ja, und auch aus Augen des Kindes ist es doch egal, wer dich liebt, absurd, du wirst geliebt, oder? Ich finde es wirklich völlig egal, welche Geschlechter oder Farben oder was weiß ich Menschen so haben können.
Das denke ich auch. Also bei den Seminaren haben wir halt auch, gerade auch zur Vollzeitpflege, da waren wir tatsächlich die Einzigen, die Kinder hatten. Alle anderen hatten keine, also alleinstehend oder halt, genau, konnten keine Kinder bekommen. Und da hatten wir auch Kontakt zu jemanden, der in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung gelebt hat und der uns dann vom Alltag erzählt hat. Und das ist wirklich, also total Banane, ist vollkommen egal.
Sicher.
Völlig. Musste dein Mann auch zu den Seminaren? Also muss dann die Familie zu den Seminaren oder gibt es die Hauptpflegeperson, wie du gerade eben schon gesagt hast, die sich da kümmert?
Ja, also es gibt eine Hauptpflegeperson, ohne dass sie wirklich benannt wurde. Also in unserem Fall ist es halt irgendwie klar, weil also gerade auch wegen der Berufstätigkeit, ich bin jetzt diejenige, die hauptsächlich zu Hause ist. Aber zu den Seminaren müssen alle. Genauso wie bei dem, also letztendlich haben wir uns beide als Paar dafür entschieden, also haben wir uns auch beide beworben und wir müssen auch beide diese, ich nenne es jetzt mal die Durchleuchtung durchmachen. Ne? Also Schufa-Auskunft und Drogenscreening musste er halt auch machen. So wie eigentlich auch alle im Haushalt lebenden Personen über 18 Jahren. Also meine Kinder waren davon freundlicherweise ausgenommen, genau. Wobei deren Schufa-Auskunft, weiß ich nicht, ob die so gut ausgefallen wäre. Also.
Eine Freundin von mir hat sich mal mit dem Thema Pflege beschäftigt und Adoption. Also die haben überlegt, adoptieren oder ein Pflegekind. Und sie hatten sich dann mehr mit dem Thema Pflege beschäftigt, weil es ja eben noch viel mehr Begleitung und Unterstützung gibt. Also wie du gerade gesagt hast, wenn sich das Kind des Päckchens bewusst wird und einfach irgendwie einen Förderbedarf hat, oft sind es ja auch Dinge wie Alkohol, Drogen in der Schwangerschaft, die dann erst später auftauchen, ist man ja als Adoptiveltern damit allein. Also in dem Moment wird man ja quasi zu den Eltern des Kindes, während man als Pflegeeltern, habe ich gehört, ja noch viel mehr Unterstützung hat, also Unterstützung von außen. Kannst du da was zu sagen? Wie sieht das aus?
Also grundsätzlich kommt das Kind ja aus einer Familie, wo es höchstwahrscheinlich halt auch schon noch den Kontakt zu den Eltern hatte. Das heißt, die Eltern, die behalten das Sorgerecht und entsprechend halt auch die Entscheidungsbefugnisse in vielerlei Hinsicht. Wenn das nicht der Fall ist, dann übernimmt das Amt auch gerne die Vormundschaft und dann musst du diese Dinge halt auch mit der jeweiligen Person besprechen. Die ganzen Hilfeleistungen, die werden halt auch entsprechend offeriert, je nachdem, was mit dem Kind ist. Also es gibt ein recht großes Netzwerk an Unterstützungsangeboten, halt je nach Bedarf des Kindes oder eben der Familie, also uns als Pflegefamilie. Wenn irgendetwas anliegt, was weiß ich, eine Entwicklungsverzögerung oder irgendwelche psychischen Auffälligkeiten, mit denen wir uns nicht gut fühlen oder mit denen wir Probleme haben, halt umzugehen, dann würde ich mich erstmal an meine zuständige Fachkraft beim Pflegekinderdienst melden und sie würde dann entsprechend diese speziellen Hilfsangebote weitervermitteln. Es gibt auch Supervision, wenn ich eigene Zweifel habe oder Fragen. Es gibt regelmäßige Fortbildungen. Und man ist auf jeden Fall nicht alleine. Also für jedes Problem gibt es in irgendeiner Weise ein Hilfsangebot oder entsprechende Lösung.
Ja, das finde ich super. Also weil das ist, glaube ich, wenn ja. dann der Bedarf sich auftut, dann ja oft auch schwierig. Also gerade wenn ich daran denke, dass wo man auf Ergotherapie extrem lange wartet, Logopädie und man sich dann da irgendwie durch Praxen telefonieren muss, da ist es dann natürlich schon schön, wenn man da irgendwie Unterstützung hat und die vielleicht auch eigene Center, mit denen sie zusammenarbeiten und das dann schneller geht.
Also jetzt hatten wir in dem letzten Fall nicht das Bedarf, dass wir in irgendeiner Weise eine spezielle Betreuung für das Kind in Anspruch hätten nehmen wollen. Tatsächlich hat aber die Fachkraft vom Pflegekinderdienst es mir angeboten, als das Kind uns nämlich verlassen hat. Da musste ich doch tatsächlich hatte ich ein bisschen zu knabbern mit dem Thema. Und da hat sie mir tatsächlich angeboten, also wenn Sie wollen, dann vermittle ich Ihnen jetzt eine Person und wir machen eine Supervision und dann können Sie all Ihre Fragen und Zweifel nochmal erwähnen und dann gucken wir, wie wir damit verfahren und ob das überhaupt was für Sie ist. Das war tatsächlich dann auch nochmal eine Frage. Ja, aber ich fühlte mich auf jeden Fall überhaupt nicht alleingelassen. Also sie hat mich schon sehr, sehr gut aufgefangen bei der ganzen Thematik.
Das ist auch echt cool, dass da nicht nur immer es geht natürlich hauptsächlich in die Richtung des Kindes, weil das auch schutzbedürftig ist, aber dass man nicht ganz und gar vergisst, dass da drumherum noch andere Menschen sind. Ja, auch deine Kinder, habe ich so gedacht, die ja vielleicht auch leiden.
Ja, genau. Also bei meinen Kindern, es war auch ganz interessant, was das Thema mit denen gemacht hat. Da war ich auch wirklich sehr gespannt. Bei der Älteren hatte ich das Gefühl, die wird auf einmal noch älter, noch selbstständiger, noch hilfsbereiter im Haushalt. Und
als das Kind da war, meinst du, oder?
Ja. Als sie da war, genau. Und bei der Jüngeren, da kam dann tatsächlich so eine Bedürftigkeit auch. Also die war so ganz, also trotz der Tatsache, dass sie dieses Kind betüdelt hat wie verrückt, war dann, ich würde mal sagen, so eine unbewusste, indirekte Bedürftigkeit, weil sie nachts auf einmal wieder zu uns ins Bett gekrabbelt ist und ganz, ganz viel kuscheln wollte. Und wer weiß, wie sich das hätte entwickeln können, wenn das Kind vielleicht, andere Bedürfnisse gehabt hätte. Und dann ist es halt auch ganz gut zu wissen, selbst wenn ich da in irgendeiner Weise Hilfebedarf habe, dann bin ich nicht alleine und kann mich immer an Menschen wenden. Genau.
Total, ja. Am Ende ist es ja auch sonst ein Verbrennen einfach, ne? Also dann nimmt man Pflegeeltern als was Gegebenes und kümmert sich um die psychische Gesundheit der Kinder, aber nicht um die psychische Gesundheit der Pflegeeltern oder der Pflegefamilien einfach in Summe, ja.
Ein Verbrennen von Ressourcen. Ich meine, von uns gibt es halt nicht viele und dann ist es vielleicht auch gut, entsprechend zu
halten. Das hatte ich tatsächlich mir auch als Frage aufgeschrieben, dass ich von dir ja weiß, dass es enorm wenig gibt. Stimmt das?
Ich kenne keine genauen Zahlen. Also ich habe.
Ja, aber du hörst es so.
Genau, ich habe irgendwann mal nachgefragt und habe aus der Antwort jetzt herausgehört, dass es zumindest in Hamburg insgesamt keine 100 Bereitschaftspflegefamilien gibt.
Ja, wow, das ist echt wenig. Einfach,
aber wahrscheinlich deutlich mehr Kinder, die Hilfe
brauchen. Genau, deutlich. Also das ist halt auch jetzt.
Familien.
Ja. Also bei dem Kind, das wir jetzt hatten. Also muss man auch noch dazu sagen, also wir sind noch nicht allzu erfahren als Pflegeeltern. Wir hatten jetzt ein Pflegekind bei uns. Das hätte eigentlich auch länger bleiben sollen. Es hat sich dann alles anders ergeben. Also man muss ganz objektiv sagen, zum Glück ist es gut, weil tatsächlich ist es auch relativ selten, dass die Kinder wieder zurückkommen zu ihrer Ursprungsfamilie. In diesem Fall waren aber die Begebenheiten alle sehr positiv. Ich war ein bisschen erschrocken, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir was anderes vorgestellt, aber am Ende ist alles gut und es soll auch so sein. Das Kind gehört letztendlich zu seiner Familie. Und die, das gibt halt so wenig Familie und die müssen dann auch in diesem Moment, wo dieses Kind gerade aus der Familie rausgenommen wird, natürlich auch frei sein. So. Und wenn keine Pflegefamilie zur Verfügung steht, dann kommt das Kind ins Kinderschutzhaus und das ist für so einen Säugling wechselnde Betreuungsperson, viele andere Kinder. Also das ist mit Sicherheit dann eine andere Herausforderung.
Und ja auch für die Betreuungsperson schwierig, ne? Also das ist ja dann für alle wirklich schwierig.
Da ist nichts mit nachts zu Mama ins Bett krabbeln, ne? Oder zu einer Pflegemama. Ja.
Ja, vielleicht sind die da ja auch entsprechend aufgestellt, aber
weiß nicht.
Ich meine, ich glaube, wir haben überall Personalknappheit. Also
ehrlich,
warum sollte es in so einem Kinderschutzhaus?
Also die machen das bestimmt
aussehen,
super, ne? Und ich bin so froh, dass es das alles gibt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass eine Familie gerade für sehr kleine Kinder oder für sehr schwierige Ausgangsfamilien ist bestimmt so eine Familie, wo das Kind rein kann, deutlich komfortabler sozusagen.
Der ganze Bedarf, also wenn es dann jetzt wirklich mal Ergotherapie, Logopädie, psychische Betreuung braucht, erklärt aber auch, warum Pflegepersonen das wirklich Vollzeit machen können sollten. Also wenn es jetzt wirklich darum geht, dann ja auch mit den Kindern zu diversen Terminen zu fahren, dann macht es schon Sinn, gerade dann auch in der Bereitschaftspflege, dass da vielleicht jemand wenig oder gar nicht arbeitet, um sich wirklich komplett aufs Kind konzentrieren zu können. Das verstehe ich.
Ja, also ich denke, in Sachen Bereitschaftspflege geht es halt in erster Linie auch darum, also wenn in einer Akutsituation ein Kind rauskommt, dann hat es halt andere Bedürfnisse und dann heißt es nicht gleich, okay, das Kind geht zwar in die Kita, da schicken wir das jetzt wieder hin, damit ich irgendwie meine Arme frei habe, sondern dass man halt sagt, nee, gerade in der ersten Zeit sind wir Vollzeit für dieses Kind da, um auf seine Bedürfnisse einzugehen. Als Vollzeitpflegefamilie sehe das natürlich dann wieder anders aus. Also wenn es dann eine vertraute Umgebung ist, dann spricht halt in der Regel, würde ich jetzt mal sagen, auch nichts dagegen, wie wenn man das Kind, so wie seine eigenen Kinder, auch irgendwann in eine Betreuung gibt. Und irgendwann muss das Kind ja auch in die Schule gehen, so als Beispiel. Aber als halt, dass man halt bei Bereitschaftspflegeeltern halt doch sagt, am Anfang muss entsprechend die Ressource frei sein, um auf das Kind eingehen zu können. Das Ganze drumherum, klar, ist viel, ist für jede Familie viel. Also Kinder sind, ja, Zeitfresser,
ja.
So positiv wie möglich ausgedrückt. Ja, also es waren schon, das war nicht terminarm. Also jetzt gerade bei Pflegekindern kommen natürlich andere Termine dazu, die bei eigenen Kindern oder Adoptivkindern nicht der Fall sind. Also die treffen mit den leiblichen Eltern, die treffen mit den zuständigen Behörden, also der allgemeine soziale Dienst, Vormundsperson, der Pflegekinderdienst. Also da kommt schon einiges zusammen. Hilfeplangespräche. Da muss man, oder Gerichtstermine, also da muss man schon einiges wahrnehmen und sich frei halten. Insofern würde ich auch sagen, ja, man braucht viel Zeit. Dass ich jetzt nicht arbeite oder nicht in dem Maße, ist auf jeden Fall für mich persönlich auch ganz gut. Also was meine eigenen Ressourcen betrifft, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich müsste jeden Tag auch noch nebenbei einen Job haben, dann das wäre mir wahrscheinlich dann tatsächlich zu viel.
Ja, also für den Durchschnittsmenschen, und damit meine ich den Durchschnittsmann, ist die Rolle einer Frau ja, die nicht arbeitet, schon genug, würde ich sagen. Also ein Haushalt und zwei Kinder, du machst ja einen Job. Also einen guten Job und einen wichtigen Job. So.
Ja, zumal man, ich weiß nicht, ob man das irgendwann vergisst, aber so ein Säugling, ja, macht sehr, 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 sehr viel Wäsche.
Das vergesse ich nie. Achso, ja, Wäsche auch, stimmt, Wäsche. Oh Gott, Wäsche.
Ja, oh, Wäsche.
Und sehr viel Arbeit. Ja, das hatten wir gestern Abend noch in einem anderen Kontext, das Thema, dass Care-Arbeit auch Arbeit ist. Sie ist halt nur nicht entlohnt und in unserer Gesellschaft nicht anerkannt. Aber Arbeit ist es trotzdem. Aber da sind wir dann schon beim Thema, wie wird denn dieses Engagement vergütet?
Da gibt es auch Unterschiede bundesweit, also je nach Bundesland. Es ist auch ein Unterschied, welche Pflegeform man macht. Die Summe deckt auf jeden Fall alle Kosten. Also man rutscht nicht ins Minus. Also ich weiß jetzt nicht, wie dekadent man leben kann, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht die Hightech-Deluxe-Babynahrung oder.
Ja.
Aber an sich ist es schon so, dass alle Kosten damit gedeckt sind. Also letztendlich ist das Pflegegeld eine Aufwandsentschädigung für ein Ehrenamt, das man wahrnimmt. Das muss man zusätzlich auch nicht versteuern. Also die Kosten decken auf jeden Fall alle Bedürfnisse des Kindes ab. Also Nahrung, Kleidung und Windeln, wenn es dann noch welche braucht. Also man soll auf jeden Fall nicht selber für die Pflege des Kindes aufkommen. Dann beinhaltet die Summe natürlich auch die Aufwandsentschädigung für die Tätigkeit an sich, beziehungsweise für das Ehrenamt. Und es gab ursprünglich mal eine Pauschale quasi für einen Babysitter, dass man sich als Paar halt auch mal die Zeit nehmen kann, um sich aus der Pflege etwas herauszunehmen, um mal wieder Zeit für sich zu haben und seine eigenen Ressourcen quasi aufzufüllen. Das ist da jetzt aber auch mit eingeflossen. Also sprich, das ist letztendlich auch gewollt von den Behörden, dass man da ein bisschen auf sich selber achtet.
Psychisch gesund bleibt, ne?
Ja, auf jeden Fall, genau. Aber genau, also wenn man da eine genauere Auskunft will und wirklich Interesse hat, dann kriegt man da auch die entsprechende Auskunft von den jeweiligen Stellen.
Das ist auch unterschiedlich, ob man Bereitschaftspflege oder Vollzeitpflege macht, habe ich mir sagen lassen, richtig?
Ganz genau, ja. Also ich aber wie gesagt, das ist wie gesagt von Bundesland zu Bundesland alles verschieden, aber in Hamburg ist es so, dass man als Bereitschaftspflegefamilie höher entschädigt wird als Vollzeitfamilie, aber du kriegst als Vollzeitfamilie auch noch andere Leistungen. Also zum Beispiel Kindergeld, was dann anteilig zum Pflegegeld gezahlt wird.
Und würdest du aus deiner Sicht jetzt sagen, dass du als Pflegemama, ihr als Pflegefamilie gut damit ausgekommen seid? Oder würdest du sagen, ja, wir haben schon hier und da noch was draufgelegt?
Nee, also jetzt zu Beginn, das war wie gesagt ja unsere erste Belegung, da musste man dann doch noch ein bisschen mehr investieren. Gerade, du hast es vorhin erwähnt, das Kind war sehr groß, darauf war ich nicht eingestellt. Ich dachte halt, ich bin eigentlich ganz gut ausgestattet und dann kam es zu uns und dann musste ich doch noch mal einkaufen gehen. Also sprich anfänglich oder so Sachen, was ich schon alles weggegeben habe, so ein Brei-Aufbereitungsgerät oder
klar.
Fläschchen, das war auch so ein Thema, weil ich habe damals meine beiden eigenen voll gestillt. Ich habe nicht einmal ein Fläschchen benutzt, ich habe auch nicht abgepumpt, gar nichts. Und das war halt auch eine Sache, wo ich dann erstmal mich reinlesen musste und investieren musste. Also anfänglich sind die Kosten ein bisschen höher. Ich muss natürlich auch die Ausstattung, ne? Also Kinderwagen, Babybay, Hochstuhl oder hier Maxikose und so.
Das kommt ja auch alles schon vor dem ersten Kind, ne? Wenn man muss es ja, oder wie ist das? Kauft man das ein, wenn man das Kind hat, oder kauft man es einfach vorher ein, weil ich weiß, ich habe mich für diese Altersgruppe entschieden, das muss ich da haben. Zumindest ja, in der Grundausstattung.
Genau, also wir haben halt uns ja erstmal für sehr, sehr kleine Kinder entschieden. Entsprechend haben wir uns vorher schon aufgestellt. Gerade als Bereitschaftspflegeeltern, das ist ja sinnvoll. Also bei Vollzeitpflege gibt es meistens auch eine Form, eine Zeitspanne der Anbahnung und da könnte man sich dann halt in der Zeit auch entsprechend aufstellen. In unserem Fall, wenn das Kind innerhalb von 2 Stunden zu uns kommt, dann wäre schon ganz gut, wenn die Sachen zu Hause sind.
Ja. Aber vor allem bei einem Baby. Keine Flasche, nö, habe ich alles nicht da.
Nee, wir müssen nochmal zu Butni. Oh.
Ja.
Also wir waren dann halt vorher schon einkaufen. Du kriegst auch eine Erstausstattungspauschale tatsächlich, wo ich sagen muss, die reicht nicht aus, aber okay, besser als nichts. Ja, also da habe ich doch ein paar Wochen intensiv geshoppt und wir uns hier zu Hause entsprechend aufgestellt.
Was ich noch wichtig finde, ist, das hattest du im Vorgespräch gesagt, dass man auf das Geld nicht angewiesen sein darf. Ich finde, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass jetzt nicht jemand, der sagt, ach, arbeitslos, hier, ich finde es auf der Couch eigentlich ganz gemütlich, aber das Geld reicht nicht, auch dann werde ich halt Pflegefamilie, dass eben das nicht geht. Also dass es nicht so eine Bedürftigkeit geben darf und man dann das Pflegekind als Einnahmequelle sieht. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Magst du da was zu sagen?
Ja, also ich denke da, oder so wie ich das jetzt herausgehört habe, auch in den ganzen Gesprächen mit unserer zuständigen Fachkraft beim Pflegekinderdienst, also die Frau, die uns komplett durchleuchtet hat, ich glaube, sie hat da auch immer noch so ein Ohr für, um wirklich die Motivation des Gesprächspartners entsprechend rauszuhören. Und wenn die Motivation Geld ist, dann kann das kein Ehrenamt sein. Ne? Also ich glaube, wie das Wort halt letztendlich schon sagt, Ehrenamt, du machst es halt von dir aus. Es ist irgendwie eine Ehre, etwas zu machen. Und du möchtest es gerne tun, weil es von Herzen kommt. Und ich weiß nicht, ob grundsätzlich eine Sache von Herzen kommt, wenn du es in erster Linie fürs Geld machst. Also von daher ist, finde ich, diese Voraussetzung auch sehr, sehr berechtigt. Ich glaube, da gab es in der Vergangenheit auch ein paar Problemfälle und aus denen haben die Behörden doch ganz gut gelernt.
Gibt es doch immer in amerikanischen Filmen, ne? Wenn sie dann so 10 Pflegekinder haben.
Genau.
Du hast gesagt, die Vergütung muss nicht versteuert werden. Wie ist das denn mit Beiträgen zur Sozialversicherung, also Krankenversicherung, Rente, Pflegeversicherung? Wird da was geleistet? Also ist das eine Tätigkeit, die auch auf deine Rente einzahlt am Ende?
Also da es ja kein klassischer Job ist, gibt es halt auch keinen Anspruch auf Kranken-, Pflege- oder Arbeitslosenversicherung. Es gibt aber elterngeldähnliche Leistungen für zumindest Vollzeitpflege, wenn man sich im Beruf eben für diese Pflege zurückstellt. Das gilt aber irgendwie, glaube ich, nur in Hamburg, habe ich mir sagen lassen. Und das halt auch nur für ein Jahr, immerhin. Und bei der Vollzeitpflege können die Kindererziehungszeiten auch in der Regel angerechnet werden. Darüber hinaus gibt es, ich glaube jetzt, also tatsächlich habe ich das Thema ein bisschen angeregt, weil wir ja Bereitschaftspflegeeltern sind. Aber für Vollzeitpflegeeltern gibt es einen Investitionskostenzuschuss für An- und Umbaumaßnahmen. Also wenn man den Wohnraum entsprechend gestalten oder umgestalten möchte, um halt ein Pflegekind aufzunehmen, da kann man dann einen Zuschuss beantragen. Genau, das sind so nochmal so zusätzliche Leistungen, die man kriegt. Aber das ist halt ein Ehrenamt entsprechend.
Aber das habt ihr jetzt bei der Bereitschaftspflege gar nicht.
Ja, also in unserem Fall wäre es, ich habe das halt angefragt, weil wir überlegt haben, ob wir nochmal eine Wand ziehen, falls das Kind älter wird und dann doch vielleicht in einem eigenen Raum schlafen möchte oder wir es möchten.
Ja, klar.
Und da hieß es, die haben halt diesen Investitionskostenschuss, es ist vielleicht zu neu, aber es ist in erster Linie halt für Vollzeitpflege. Und dann war halt die Frage, gut, würde das auch für uns gelten? Und das konnten wir, beziehungsweise wir haben dann gesagt, wir lassen dieses Thema jetzt mal sein, und weil wir haben insgesamt halt zu viel Platz und dann wäre das wirklich ein Luxusproblem. Also ich wollte da jetzt nicht irgendwie für diese zusätzliche Wand, die eigentlich nicht notwendig ist, weil wir genug Raum eigentlich haben, dann auch noch einen Antrag stellen. Und aber genau, aber ich war halt anfangs, ich dachte, das geht irgendwie ein paar hundert Euro oder so, aber das ist doch eine beachtliche Summe, die man beantragen kann.
Und da fällt mir noch eine Frage ein. Ist es denn, gibt es denn eine Vorgabe für Wohnraum? Also, dass man sagt, es muss so und so viel Quadratmeter für jede Person im Haus oder so sein?
Ja, tatsächlich gibt es da einen Schlüssel. Ich weiß aber nicht, wie hoch der ist.
Okay.
Es muss halt so und so viel Quadratmeter für so und so viele Leute sein. Das heißt, wenn wir hier also mal angenommen, es sind 25, dann müssten wir hier 125 haben, damit wir ein weiteres Kind aufnehmen dürften. Aber wo genau der jetzt liegt, das weiß ich leider auch nicht.
Okay, nee, macht nichts.
Macht aber ja auch Sinn, dass man jetzt nicht in einer 30 Quadratmeter Wohnung irgendwie zwei Pflegekinder aufnimmt.
Genau, ja.
Das hat ja dann auch wieder was mit Entfaltung zu tun und so. Dann sind es wieder andere prekäre Verhältnisse, aus denen man das Kind ja erstmal rauslösen möchte. Und eigentlich will man ja auch ein Stück weit eine Bubble schaffen, würde ich sagen. Deswegen prüft man ja die Eltern auch so genau, um zu sagen, so, das ist jetzt erstmal hier wirklich ein super safe space.
Ja.
So gerade erstmal ankommen, irgendwie Trauma verarbeiten.
Ganz genau, ja.
Um dann, genau, also wirklich die Zeit, die Muße, den Raum zu haben, das zu verarbeiten, sich vielleicht zurückziehen zu können. Je nachdem, wie alt die Kinder sind.
Also Raum als Stichwort. Tatsächlich ab einem gewissen Alter soll auch jedes Kind sein eigenes Zimmer haben. Da geht es ja nicht nur um die Quadratmeterzahl. Jetzt in unserem Fall, wo wir gesagt haben, wir nehmen in erster Linie Säuglinge, da sagt man, okay, dann noch ist es noch nicht allzu notwendig. Aber in der Regel irgendwann später hätte es dann doch der Fall sein sollen.
Ja,
auch das finde ich total
legitim.
Verständlich.
Ja, im Grunde dieselben Ideen, die man ja auch bei seinen eigenen Kindern hat, ne? Ab wann brauchen sie denn ein eigenes Zimmer? Wie lange können sie vielleicht zusammen oder bei uns schlafen und so weiter? So in die Richtung.
Ja. Was würdest du sagen, hat sich mit der Aufnahme des Pflegekindes bei euch in der Familie verändert? Also so, jetzt war das Kind da, jetzt ist es wieder weg. Wie bist du emotional damit umgegangen, sowohl in der Zeit als auch jetzt danach?
Ja.
Wie hast du dich entwickelt?
Also ganz klar verändert haben sich die Nächte. Das hart Erkämpfte, was man sich irgendwie wieder geholt hat, das Durchschlafen, das war dann erstmal wieder vorbei. Sowieso die Freizeit, die Organisation am Nachmittag, also das musste man dann alles irgendwie switchen. Das Auto ist anders aufgeteilt, die Hobbys, die Zeiten, die Aufteilung mit meinem Mann, das musste dann alles neu geplant werden. Was sich geändert hat, ja, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, die Große, die ist irgendwie selbstständiger geworden, sie ist hilfsbereiter geworden, sie macht viel im Haushalt mit und möchte uns so viel wie möglich Arbeit abnehmen. Die Jüngere auch, aber ja, sie wurde unbewusst halt irgendwie bedürftiger. Also so, dass ich mir auch, also ich war da auf jeden Fall wachsam. Ich habe mir noch keine Sorgen gemacht, aber dachte, okay, wir gucken mal, was das nicht vielleicht auch Negatives mit sich bringt. Aber unterm Strich, ja, hat sich das eigentlich alles nur zum Positiven geändert. Also wir waren unglaublich glücklich und in dieser Familie so voller Freude und tatsächlich auch voller Liebe. Und das war so ja, unbeschreiblich harmonisch auf einmal bei uns. Einfach nur, weil da dieses kleine, wirklich freundliche Menschenbaby bei uns ist. Also es war durch und durch einfach nur alles schön. Was mich betrifft emotional, und das hat mich auch ein bisschen gewundert, vielleicht auch ein bisschen traurig gemacht, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich bin mit dem Pflegekind viel, viel, viel gelassener umgegangen als damals mit meinen eigenen Kindern. Weil ich glaube, das ist halt, also zum einen auch das, was ich eben schon gesagt habe, das Kind ist halt schon da. Die Entscheidung, dieses Kind auf die Welt zu bringen, die lag nicht bei mir. Es war da und es brauchte Hilfe, also helfe ich. Und das ist irgendwie vom Gefühl her viel, viel selbstverständlicher gewesen als bei meinen eigenen Kindern, wo man sich doch gefragt hat, oh mein Gott, das ist jetzt das Richtige, diese Welt, die ist doch dem Untergang geweiht. Kann man hier überhaupt noch Kinder kriegen und Klimawandel und Gott, oh Gott, und ist das so klug? Also da habe ich das viel mehr in Frage gestellt. Vielleicht aber halt auch, weil man als Mutter von eigenen Kindern halt auch eine andere Form von Verantwortung hat, die natürlich viel größer ist.
Langfristiger
und nachhaltiger. Und von daher weiß ich nicht, woran es jetzt in unserem speziellen Fall lag, dass ich halt ruhiger war. Vielleicht halt auch an dem Wesen des Kindes, weil man muss das ehrlicherweise auch zugeben. Das Pflegekind, das wir hatten, das war doch im Verhältnis zu meinen eigenen Kindern ein sehr, sehr gelassenes und ruhiges Baby.
Das war ein richtiges Anfängerkind.
Ja, wirklich, absolut. Und ja. Während meine Kinder, die bezeichne ich dann als Extremsportlerkinder. Also es ist wirklich heftig gewesen. Aber genau, also ich habe für mich einfach festgestellt, vielleicht lag es auch an meinem Alter, also ich bin jetzt auch ein bisschen älter geworden als damals, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr Ruhe gewonnen habe. Ja, aber es war halt auch, also ich meine, es war schon stressiger. Man macht dann morgens auf einmal drei Kinder fertig und ich denke mal, jede Dreifachmutter kennt dieses Gefühl. Das ist doch was anderes oder was man halt immer sagt, ne, irgendwie von wegen, ein Baby ist wie kein Babys und zwei Babys ist wie drei Babys und dass sich das dann irgendwie so potenziert, je mehr Kinder man hat. Also das war schon stressig morgens mit dem Schulweg und Fläschchen und das dann damit abpassen, wann ist das Kind wieder wach, wann muss es das Fläschchen kriegen und so. Also es war schon so koordinativ eine Herausforderung, aber ich habe das trotzdem für mich gefühlt mit mehr Ruhe alles bewältigt, ja.
Mhm. Dein Mann hat auch einen schönen Satz gesagt, der zum Denken anregt. Er hat gesagt zu mir, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir das Kind ja nicht erziehen müssen. Und das ist ja auch so ein Punkt, ne? Man überlegt ja bei seinen eigenen Kindern, lege ich es ins Bettchen, damit es das irgendwann lernt, lege ich es ab, weil es soll ja nicht nur auf meinem Bauch schlafen können. Das ist ja bei so einem Baby egal, vor allem braucht es ja im Moment auch genau das. Es braucht ganz viel Nähe, ganz viel Liebe. Da ist das vielleicht auch einfach so, dass man sich eine gewisse Gelassenheit dann auch zugesteht und sagt, ja, das muss ja jetzt erstmal einfach hier auf meinem Bauch liegen und mehr braucht es gerade gar nicht.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Wie unterscheidet sich die Bindung? Also jetzt so nach der ersten Erfahrung baut man ja schon, das hast du ja schon auch gesagt, man baut ja schon auch irgendwie eine Beziehung zum Kind auf. Und jetzt, wenn es dann wieder zurück in die Ursprungsfamilie kommt, ist es ja auch so ein zweischneidiges Schwert. Du bist traurig, weil es nicht mehr da ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich toll, dass es in die Ursprungsfamilie zurück kann. So, das sind ja so zwei Seiten. Wie gehst du mit diesem emotional turmoil um, also mit dem Ritt der Gefühle?
Also tatsächlich habe ich im Vorwege mir halt auch die Frage gestellt, kann man überhaupt ohne Schwangerschaft in dem Maße eine tiefe Bindung entstehen lassen zu einem Kind, das halt nicht das eigene ist? Und habe das halt in Frage gestellt, einfach nur, weil mir die Erfahrung da fehlte. Und dann war das Kind bei uns und es hat, glaube ich, gefühlt keine 0,01 Sekunden gedauert. Das war wirklich, nee, dieses Kind ist jetzt hier, es ist zwar unser Gast, da kommt schon wieder die Abgrenzung, ne? Es wird nicht dauerhaft hier sein, also das ist schon im Kopf, aber trotzdem, solange es hier ist, werde ich dieses Kind versuchen, alles zu geben, was es braucht. Und ich war wirklich, also, ja, man kann es nicht anders nennen, ich war wirklich schockverliebt. Also das war vom ersten Moment an so schön, dass dieses Kind da war und es war dann halt dazu auch noch, also es hat es uns auch sehr, sehr leicht gemacht, es wirklich gern zu haben, weil es so freundlich war von der ersten Sekunde an. Also das, worauf man uns vorbereitet hat, war jetzt in dem Fall nicht, also man kann vielleicht sagen, zum Glück nicht gegeben, es wirkte nicht so stark traumatisiert, was halt auch gut ist und was halt am Ende auch der Grund ist, warum es dann früher zu seiner Familie zurückkommen durfte. Es wurde geliebt und ich glaube, das hat das Kind dann entsprechend halt auch zu uns mitgebracht ins Haus. Also ich hatte halt kein stark traumatisiertes Kind, worauf ich mich auf jeden Fall eingestellt hätte. Und ich denke auch, dass ich in dem Fall, weil es dann eine andere Form der Nähe wäre, wenn ich mich um ein Kind kümmern, das vielleicht wirklich 24 Stunden am Tag nur schreit und weint, das hätte ja auch eine Nähe aufgebaut zu mir, weil ich mich dann zwar anders um das Kind gekümmert hätte, aber mich trotzdem intensiv damit auseinandergesetzt hätte. Also ich bin mir mittlerweile sehr, sehr sicher, dass eine tiefe Bindung, wenn du dich um ein kleines, hilfebedürftiges Wesen kümmerst, dass eine tiefe Bindung entstehen kann.
Auf jeden Fall.
Also und dieses Abgrenzen, das ist halt immer gleichzeitig, ja, das ist so ein Wechselbad der Gefühle, der Gedanke, oh Gott, das ist so schön. Und ich habe auch irgendwann zwischenzeitlich mal zu meinem Mann gesagt, also sollte es in eine Vollzeitpflegefamilie kommen, also wenn irgendwie so entschieden wird, dann können wir das doch nicht einfach wieder weggeben. Nee, dann bleibt es natürlich bei uns. So, was letztendlich auch mit ein Grund ist, warum es nicht so viele Bereitschaftspflegefamilien gibt, weil
die oft
viele
Bereitschaftspflegefamilien
halt Vollzeitpflegefamilien werden. Aber trotzdem, ich bin halt trotz dieses Gedankens halt in dieses Gefühl wirklich richtig eingetaucht, in diese Emotion. Und das war am Ende war das halt auch die Basis dafür, diesem Kind überhaupt ein gesundes Bindungsangebot machen zu können. Also wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre es wahrscheinlich auch, behaupte ich jetzt mal, aus Sicht des Kindes ein bisschen komisch plastisch gewesen, ne? Wenn ich immer nur die Aufgabe sehe, aber nicht meine Emotion zeige.
Ich kann das auch von außen so bestätigen. Also sie war wirklich eine Mutter. Also, ne, meine Oma hat immer gesagt, was macht eine Frau zu einer Mutter? Sorgen. Und ich glaube, da ist schon was Wahres dran, weil eine Tante kann das Kind auch lieben, aber die macht sich ja nicht so viele Sorgen. So eine Mutter, die ist halt permanent dabei zu überlegen, was in welche Schiene, damit das alles dahin auch irgendwann läuft und so. Das glaube ich, und das hat man dir halt auch angesehen, ne? Du hast dich gesorgt um dieses Kind.
Ja.
Ja. Oh, jetzt wird sie emotional.
Ja. Nein. Dann gehen wir zurück zu den praktischen Dingen.
Ja, gute Idee, praktisch, gute
genau.
Idee.
Wieder Rationalität ist die Rettung. Genau.
Ich habe mich gefragt beim Beruflichen raus, wie ist das Kind krankenversichert? Also das über die Ursprungsfamilie, übers Amt, weißt du das?
Das hängt davon ab, aus welcher Situation das Kind herausgenommen wird. Also wenn es schon bei seiner Ursprungsfamilie gelebt hat eine Weile, dann ist in der Regel auch das Kind über diese Familie versichert. Also sprich, dann kriegen wir die Krankenversichertenkarte mit. Über uns als Pflegeeltern ist das zumindest Bereitschaftspflegekind in keinem Fall krankenversichert. Bei Vollzeit wiederum sind es andere Bedingungen. Da wäre es dann eventuell möglich.
Wie ist es jetzt sehr speziell mit der Haftpflichtversicherung? So, jetzt sind ja Kinder unter 7 deliktunfähig. Das heißt eigentlich, wenn die jetzt mal das Auto des Nachbarn zerkratzen, dann ist es Pech gehabt. Aber es gibt ja Versicherungen, die das auch mit abdecken. Ist das dann Pech gehabt der Pflegefamilie oder greift auch da das Amt mit ein?
Also es gibt eine Haftpflichtversicherung über das Amt. Die gilt sowohl für die Pflegekinder als auch für uns als Pflegeeltern. Also wenn ich zum Beispiel oder wenn mir vorgeworfen wird, dass ich meine Aufsichtspflicht verletzt habe, ich werde über das Amt versichert. Also ich würde dann über die zuständige Fachkraft vom Pflegekinderdienst gehen und das entsprechend melden und sie würde das entsprechend einleiten. Also das haben wir, also sowohl ich als auch das Kind. Also mir wurde zumindest der Hinweis gegeben, dass man bei einem Kind ab 7 Jahren halt unserer eigenen privaten Haftpflichtversicherung nochmal mitteilen soll, dass dann noch ein weiteres Kind da ist. In unserem Fall sind es halt Säuglinge, also da habe ich jetzt mal von abgesehen.
Ah ja, das ist gut. Das würde ich dann aber jeder Pflegefamilie raten, eine Familienhaftpflicht abzuschließen. Und da auf jeden Fall deliktunfähige Kinder auch mit reinzunehmen, weil dann kann man nämlich auch Kinder unter 7 mit absichern. Also wenn der 3-Jährige mit dem Laufrad umfällt und gegen ein Auto fällt, das kann man auf jeden Fall mit absichern.
Ja, okay. Dann werde ich das nochmal tun. Vielen Dank, Helene, für den Hinweis.
Ihr habt wahrscheinlich eine Familienhaftpflicht, wo wahrscheinlich auch deliktunfähige Kinder mit drin sind. Also es gibt eigentlich nur noch wenige, wo deliktunfähige Kinder nicht mehr drin sind, muss man sagen.
Aber dass ich denen zumindest einmal mitteile, dass ich halt da noch so ein Kind habe.
Ja, das brauchst du nicht mal. Am Ende ist es, also wenn ihr es als Familienhaftpflicht habt, ist es egal, ob ihr ein Kind habt oder 10.
Okay.
Das muss man nicht melden.
Gut, dann ist da noch Luft nach oben, sehr gut.
Was ist, wenn das Kind zum Arzt muss und wirklich ganz praktische Entscheidungen getroffen werden müssen?
Krankenhaus oder so.
Die nächste Impfung steht an, es muss eine Nacht im Krankenhaus bleiben. Wer trifft diese Entscheidung und wer trägt die Verantwortung?
Also so Routineuntersuchungen oder akute Erkrankungen und auch die Medikamente und also die dann verordnet werden, das darf ich eigenständig regeln. Wenn es größere Entscheidungen sind, wie zum Beispiel Impfungen, Operationen oder langfristige Therapien oder auch halt geplante Krankenhausaufenthalte, die muss ich vorher mit dem Vormund und dem Jugendamt absprechen. Aber wenn ein Notfall vorliegt, dann darf ich alles Notwendige entscheiden. Genau, also alles, was dem Schutz des Kindes dient. Ne? Und dann würde ich aber im Anschluss natürlich Jugendamt und Vormund informieren. Genau.
Wie ist denn das generell als Pflegefamilie? Also jetzt hat man unterschieden zwischen Bereitschaftspflege und Vollzeitpflege. Gibt es weitere Parameter, die man sich wünschen kann oder die man vielleicht auch ausschließen kann? Dass man sagt, ich hätte lieber Mädchen. Das wäre so ich. inwiefern wird da so eine Passung vorgenommen zwischen Familie und Kind auch?
Ja, also da wird ganz, ganz viel Wert drauf gelegt. Tatsächlich wird man da gefragt, man darf da entsprechende Wünsche äußern, weil man will, sonst hat man am Ende wahrscheinlich mehr Probleme als vorher, weil man will, dass dieses Kind auch wirklich zur Pflegefamilie passt. Von daher darf man entsprechende Wünsche äußern bezüglich des Alters, des Geschlechts, eventueller Vorerkrankungen oder Behinderung oder zum Beispiel halt auch Geschwisterkonstellationen.
Stimmt. Ja, man muss ja auch gucken, dass das in die Familie mit den Geschwistern passt, ne? Nicht jeder hat ja keine Kinder sozusagen.
Das ist auch eine der Voraussetzungen, dass das Kind mindestens ein Jahr jünger sein soll als das jüngste Kind der Familie.
Ja, wegen der Rangordnung.
Verstehe ich, macht auch voll Sinn.
Total.
Also jetzt auch gerade im Hinblick auf meine jüngere Tochter, die Vorstellung, dass da ein Kind zu Hause wäre, das älter ist als sie. Und ich glaube, da wäre sie auch nicht mit klargekommen, wenn das Kind dann auf einmal irgendwie sie bevormundet, nur aufgrund des Alters. Jetzt ist es ein jüngeres geworden, was insofern halt auch ganz interessant ist, weil sie war dann auf einmal auch so ein bisschen dieses typische mittlere Kind, ne? Also ein bisschen aufbrausender, ein bisschen lauter, ein bisschen noch mehr im Mittelpunkt, noch ein bisschen mehr. Mama, guck mal, was ich kann. Ja, das war auch eigentlich ganz spannend.
Also ja, uns in der Familie, weiß nicht, ob die sowas mit einberechnen würden. Meine Tochter mag kleinere Kinder nicht. Sie sagt immer bis zum Vorschulalter gar nicht und danach okay. Aber die hätte total gerne jemand Älteren oder Gleichalten gehabt. Jetzt weiß sie natürlich nicht, was es wirklich bedeutet. Also wenn dann jemand hier wohnt, dann würde sie es sehr schnell kennenlernen, ob das wirklich das ist, was sie mag. Aber ich meine nur, es ist vielleicht auch wirklich kleines bisschen auch familienabhängig. Aber ich verstehe natürlich,
das wäre witzig.
Was man sagt, die Rangordnung darf nicht quasi verloren gehen, die da einmal erarbeitet wurde in der Familie.
Ja. Ja, aber könnte man ja mal anfragen. Also wenn du irgendwann Interesse hast und das so entsprechend ansprichst, wer weiß. Ne?
Dann wird es aber schwierig. Ich habe ja frühestens in 5 Jahren, dann ist sie aber schon sehr groß, dann noch ein älteres zu finden.
Wieso frühestens in 5 Jahren?
Naja, weil ich meinen Job einfach noch zu gerne mache im Moment. Also ich habe auch nicht gesagt, dass ich das in 5 Jahren mache, um Gottes Willen. Aber tatsächlich hat die ganze Geschichte und das mitzuverfolgen, natürlich macht das auch irgendwie Lust, das auch zu machen, weil Babys sind toll. Natürlich hatte ich auch nicht die schlaflosen Nächte, ich hatte nur das Kuscheln. Also ich hätte jetzt noch eine offene Frage und zwar frage ich mich so ein bisschen zum Thema Datenschutz. Ich habe gesehen, du bist da sehr, sehr vorsichtig gewesen. Also du bist allgemein mit deinen Kindern ein sehr vorsichtiger Mensch, aber ich kenne Menschen, die posten ihre Kinder bei Instagram und so. Was ich nicht tue, was wir auch in einem anderen Podcast behandelt haben, ihr bitte alle nicht tun solltet, alle Zuhörenden jetzt. Aber wie ist das jetzt nochmal geregelt vom Amt für dein Pflegekind? Gibt es da was?
Ja, das muss ich auch unterschreiben.
Cool. Ich wünschte, alle Eltern müssten sowas kriegen und unterschreiben bei Geburt des Kindes.
Am Ende des gesamten Prozesses unterschreiben wir auch einen Vertrag. Also wir und der Pflegekinderdienst. Und unter anderem ist dort dieser eine Paragraph oder dieser eine Passus, wo halt steht, dass wir uns dazu verpflichten, dass wir alle Informationen, die wir während der die im Zusammenhang mit der Betreuung des Kindes stehen, dass wir sie vertraulich behandeln. Und unter anderem steht da halt auch ganz klar, es dürfen keine Fotos der Pflegekinder im Internet oder auf irgendwelchen anderen Kanälen, also in allen sozialen Netzwerken veröffentlicht.
Gott sei Dank.
Total wichtig.
Ja, aber ich habe halt auch gedacht, du hast eben gesagt, ihr habt eine Krankenkassenkarte, ihr habt wahrscheinlich den Pass oder den Personalausweis oder ne, irgendwie sowas, was, wenn es das gibt vom Kind. Und da muss man ja mit den Daten dann schon vorsichtig sein, finde
ich. Ja, doch, man erfährt doch viel übers Kind, aber.
Und umgekehrt, erfahren denn die leiblichen Eltern des Kindes viel über euch?
Von Amtsseiten her wird nichts herausgegeben über uns. Keine Namen, keine Adressen. Wenn es zu diesen Zusammentreffen kommt, weil wir ja auch in der Regel dann im Kontakt stehen, auch mit den leiblichen Eltern, dann kann es durchaus sein, dass wir uns halt auch mal unterhalten. Es könnte, oder zumindest hat man uns auch mal in der Hinsicht gewarnt, es könnte dann halt auch sein, dass vielleicht versucht wird, oder der Wunsch ist vielleicht auch von unserer Seite, dass man selber in irgendeiner Weise sich mal trifft, wenn das Kind das Bedürfnis hat, seine Eltern zu sehen oder andersrum. Wo man aber halt schon gesagt hat, das wäre vielleicht nicht so gut oder nicht so ratsam. Und wir selber sagen halt auch, nee, wir wollen da lieber vorsichtig sein. Also
ja.
Nicht zuletzt halt auch wegen unserer eigenen Kinder und genau den Frieden, den wir dann hier zu Hause gerne erhalten wollen.
Das ist bei einem Säugling auch gut machbar. Ich stelle mir das aber bei einem 14-Jährigen, der sich frei in der Stadt bewegen kann, manchmal auch ganz schön schwierig vor, dass man dann eben doch bei der leiblichen Mutter vielleicht das Kind mal abholen muss, weil es nach der Schule nicht nach Hause, also nach Hause in die Pflegefamilie kam, sondern nach Hause in die Ursprungsfamilie gefahren ist, weil vermissen und so, große Vermissung.
Ne? Das kann
also
auch
gut, aber da kannst du natürlich nichts zu sagen. Aber nee. Ich meine nur, schwierig.
Also ja. Ganz grundsätzlich bei Kindern, ne? Jedes Alter hat seine eigenen Probleme. Also
ja, ja.
Ich habe mir jetzt mit den kleinen Babys letztendlich kleine Probleme ins Haus geholt, die gut handelbar sind.
Stimmt, ja.
Sagt meine Mama immer, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen.
Das sagen alle Mamas auf der ganzen Welt immer, glaube ich. Und Omas und Tanten.
Aber auch nur, weil man so schnell vergisst, welche Probleme man mit kleinen Kindern hat, finde ich. So. Zum Schluss, Mion, welches Fazit würdest du ziehen jetzt nach der ersten Pflegeaufnahme?
Also zur ersten Frage, da muss ich tatsächlich das Fazit ziehen, dass ich von allen Tätigkeiten, die ich in meinem Leben hatte, und das waren einige, weil ich so der Typ bin, der gerne durchs Leben eiert und nach dem Sinn des Lebens sucht, es gab keine Tätigkeit, die so sinnstiftend war wie diese. Die Frage, ob das alles in irgendeiner Weise passt, ob es gut ist, richtig ist oder so, die hat sich nicht eine Sekunde gestellt. Es ist einfach richtig. Es gibt gefühlt nichts Richtigeres, als ein Kind in Not aufzunehmen und zu helfen. Und daher finde ich, ist diese Pflegemutterschaft, für die wir uns jetzt entschieden haben, oder die Pflegeelternschaft, mein Mann spielt da ja auch eine Rolle, das war irgendwie unerwartet und ungeplant. Also es hat sich halt so ergeben, aber es hat sich jetzt im Nachhinein sowieso, aber für mich halt wirklich als absoluter Glücksfall entpuppt. Und ich war, auch wenn es jetzt nur ein Ehrenamt ist und kein Job, aber ich war tatsächlich mit dem, was ich tue, nie so glücklich wie jetzt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Fazit.
Schönes Fazit, ja.
Und das fühlt sich halt auch echt so richtig an, ne? Also ich darf ein Kind in diesem frühen Alter begleiten. Das ist einfach, und ich darf die feste Bezugsperson sein. Also was für ein, es gibt irgendwie kein größeres Geschenk, tatsächlich. Es klingt alles so furchtbar kitschig und.
Nee, klingt super.
Aber es fühlt sich wirklich richtig, richtig gut an. Also, genau. Ich hoffe halt auch, dass ich jetzt dadurch, dass ich das so gut sehe und sich das für mich so richtig anfühlt, dass ich dann auch für das Kind in irgendeiner Weise ein gutes Fundament gelegt habe für sein weiteres Leben. Es ist sehr zu hoffen und ich wünsche jetzt in dem speziellen Fall dem Kind halt auch echt alles, alles Gute für die Zukunft.
Ja, vielen, vielen Dank, Mion. Ich freue mich super doll, dass du zu uns in den Podcast gekommen bist und dich getraut hast, über ein emotional, bestimmt auch manchmal ganz schön schwieriges Thema zu sprechen.
Sehr, sehr gerne. Also, Dankeschön auch. Zurück.
Und ja, dann würde ich sagen, macht's mal gut alle. Vielen, vielen Dank. Es war ein echt schönes Gespräch.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die ganzen Infos, Mia.
Fand ich auch.
Ich hoffe, dass es da draußen eine Menge HörerInnen gibt, die nicht wie ich zu dem Schluss kommen, nee, gerade nicht, sondern die sagen, hey, das klingt toll. An wen wendet man sich, wenn man jetzt überlegt, möchte ich?
Ja, dann am besten mal gucken, wo man wohnt und dann bei dem zuständigen Pflegekinderdienst sich einmal melden und sagen, ich habe Interesse, ich würde gerne mal ein Gespräch führen. In Hamburg gibt es sonst noch den freien Träger Pfiff. Die machen auch die Schulung und da kann man sich auch informieren.
Tschüss. Dann
bis bald. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.